Ich hoffe, Sie können von sich behaupten, dass Sie ein gutes Leben führen. Das geht aber nur, wenn Sie gesund sind. Das ist die Basis für jede Form von Wohlbefinden, für ein erfülltes Leben. Und unser heutiger Gast beschäftigt sich damit, wie sich diese Gesundheit weiter fördern lässt. Auf geht's!
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Hi zu einer neuen Folge unseres Neugier-Podcasts. Hier sprechen Wissenschaftlerinnen und Forscher zu ihren Fachgebieten. Zuerst gleich die Bitte, wenn es Ihnen gefällt, bitte abonnieren Sie den Podcast und schicken Sie die Folge gerne an jemanden weiter, dem das auch taugen könnte. Wie erwähnt, bei uns geht es heute um Gesundheit, ganz konkret um den Fachbereich der biomedizinischen Analytik. Das klingt fürs Erste ein bisschen sperrig, aber wir ordnen den Begriff gleich ein und das tun wir mit einem Experten, der uns in den kommenden Minuten auch zu mündigeren Patientinnen oder Patienten machen kann. Weil wir nach dieser Folge wissen, was wir unsere Ärztin oder unseren Arzt fragen müssen, um aussagekräftige Antworten zu erhalten. Das alles erklärt uns jetzt Dalibor Jeremic. Hallo.
Hallo Matthias, danke für die Einladung.
Bitte stell dich gleich mal vor.
Neugier, schlauer werden durch Wissenschaft. Der Wordrap.
Ich bin
Dalibor Jeremic.
Meine bisherige Berufslaufbahn.
Hauptsächlich in der pharmazeutischen Industrie, von Entwicklung von analytischen Methoden bis hin zur Entwicklung und Optimierung von Medikamenten.
Mein Fachgebiet ist
die statistische Versuchsplanung, im Speziellen hier für die Formulierungsentwicklung.
Das fasziniert mich an meiner Arbeit.
Die biomedizinische Analytik ist faszinierend, weil sie uns Einblicke in komplexe Prozesse von menschlichen Körper gewährt. Von der Entdeckung von neuen Krankheitsmarkern bis zur Entwicklung innovativen Diagnosemethoden. Die Arbeit verbindet Wissenschaft und Gesundheit auf eine sehr spannende Weise auf jeden Fall.
Vielen Dank für diesen ersten Einblick in das, was dich beschäftigt und antreibt. Aber was genau versteht man denn unter biomedizinischer Analytik?
Ja, das ist eine gute Frage, meine Eltern wissen heute noch immer nicht wirklich, was ich da wirklich studiert habe damals. Ich glaube, also die biomedizinische, ein klassischer Arbeitsalltag eines biomedizinischen Analytikers, einer Analytikerin, hängt prinzipiell stark davon ab, in welchem Fachbereich sie dann wirklich letztendlich sind. Aber man kann es grob in diese Schritte einteilen. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit, wie der Name schon impliziert, mit der Analyse von Proben. Ja. Arbeitsalltag fängt in der Regel damit an, dass die Vorbereitung der Geräte erst einmal, die Analysegeräte, die werden vorbereitet, dann kommt es zu den Probenabnahmen, da gibt es jetzt verschiedenste, eben klassischerweise Blutproben, Urin, Speichel, all das und drunter drüber und danach kommt es eben zur Laborarbeit, also diese Analyse selbst. Und da hängt es also ganz facettenreich, ob Sie jetzt in der klinischen Chemie sind oder in der Hämatologie, wo Sie mit Blut arbeiten, Mikroskope oder Histologie, wo Sie mit Gewebsproben arbeiten beispielsweise. Ja. Danach kommt es eben zum Beispiel eine Qualitätskontrolle und Wartung der Geräte. Es wird dokumentiert, kommuniziert mit anderen Gesundheitsberufen, Ärzten, Ärztinnen etc., falls Auffälligkeiten da sind. Und üblicherweise endet ein BMA-Tag nicht immer pünktlich. Es gibt Bereitschaftsdienste, Nachtdienste, Wochenenddienste und solche Sachen. Das heißt, sehr facettenreich, aber in etwa so kann man sich einen generischen Tag vorstellen als BMA.
Das heißt, immer wenn es heißt, oh, wir müssen da noch was einschicken, Sie haben uns ja gerade Blut gegeben oder wir müssen da noch was untersuchen, das wird meistens dann an biomedizinische Analytikerinnen oder Analytiker geschickt, oder?
Ganz genau. Das heißt, ob ich jetzt zu einem Privatarzt oder Privatärztin gehe und mir in der Früh Blutprobe abnehme, das Ganze wird in der Regel, also viele Ärztinnen haben heute schon so Laborgeräte im Labor, selbst in der Praxis stehen, aber wenn es dann genau sein muss, dann schicken sie es meistens ein und dort sind dann auch meistens eben BMAs im Labor. Es kann ein zentrales Labor sein, wie bei uns in Graz im Kimsel beispielsweise, wo alle Proben zusammenkommen, oder es können irgendwelche dezentralen, niedergelassene Laborpraxen sein, wo dann die Proben von den BMAs eben durchanalysiert werden.
Okay, BMAs, biomedizinische...
Genau, ich kürze es jetzt einfach ab.
Also ja, macht Sinn, ist ja ein langer Name. Genau, ist ja nicht ganz griffig. Das heißt, so Hauptaufgaben sind das Bewerten von medizinischen Informationen, wenn ich das richtig verstehe.
Also man muss hier klar abgrenzen, es sind die BMAs befunden nicht. Ja, das obliegt dann natürlich den Ärzten und den Ärztinnen. Aber die ganze der ganze Rattenschwanz, der davor quasi ist, ja, die ganze Analysen davor und die Bewertung der Validität der Ergebnisse. Ja. Schließlich muss der Arzt und die Ärzte sich darauf verlassen, dass die Ergebnisse, die sie erhalten haben, wirklich okay sind, dass sie valide sind, dass sie dann dem Patienten wirklich ihre Diagnose stellen können. Ja. Und das ist quasi der Job der BMAs, also das alles, was davor passiert, bis der Befund dann letztendlich ausgedruckt wird sozusagen.
Das klingt auf der einen Seite ein bisschen auch wie eine Art Handwerk. Ich kriege diesen Input durch irgendeine Probe in irgendeiner Form und versuche dann Ergebnisse rauszulesen. Gibt es auch einen erforschenden Teil sozusagen in diesem Berufsfeld, wo man sagt, okay, wir entwickeln unsere eigene Arbeit neu? Ist das auch Aspekte, die BMAs betreffen?
Ja, absolut. Also es ist jetzt natürlich dieser klassische BMA-Weg, dass man halt quasi in diese Routine-Diagnostik, Routine-Labors jetzt quasi hineingeht, aber es gibt auch BMAs jetzt, die jetzt zum Beispiel in die Tiermedizin gehen, ob ich jetzt menschliche Proben analysiere oder tierische, ist im Endeffekt, es gibt schon ein paar Unterschiede, aber im Endeffekt die Analytik ist die gleiche, aber es gibt auch, ich bin zum Beispiel so ein Beispiel, ich bin selbst eben in die Industrie gegangen als BMA und habe dort eben an Forschung und Entwicklung von analytischen Methoden in der Proteinbiochemie gearbeitet und oder in der pharmazeutischen Industrie. Das heißt, die Wege sind da relativ sehr offen. Ja. Also, wobei diese Routine-analytischen Methoden sind auch gesetzlich so geregelt, dass sie nur BMAs quasi vorbehalten sind. Das dürfen nur BMAs dann machen auch.
Wenn es eben so einen Job gibt, wo man durchaus viel auch mit Technik interagieren muss, nehme ich an, dass das ein Berufsfeld ist, wo sich der Berufsalltag in den letzten Jahren, Jahrzehnten stark verändert hat, oder?
Absolut, ja. Also wir spüren das auf jeden Fall, außer diese ganzen Thematiken mit Automatisierung und künstliche Intelligenz ist immer mehr im Kommen. Prinzipiell ist es ich wage mich ein bisschen aus dem Fenster zu sagen, dass es die Berufsgruppe so nicht gefährdet ist natürlich, aber es kommt halt immer mehr und mehr in Frage, dass das Ganze parallel läuft, dass die künstliche Intelligenz und die beispielsweise, nehmen wir mal so einen histologischen Schnitt im Mikroskop sich automatisiert anschaut, ja, aber die BMAs dann trotzdem natürlich auch noch benötigt werden, um das zu überprüfen, für den Fall, dass irgendwelche Auffälligkeiten sind, dass das Ergebnis nicht ganz oder irgendwie suspekt ausschaut. Ja. Also ich würde mal sagen, es läuft auf eine Koexistenz dabei hin. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Gebiet, wo das Thema ist, ja. Ganz genau.
Das Fachgebiet von Ihnen, die statistische Interpretation von Diagnosen, wenn ich das richtig verstanden habe, was heißt das?
Das klingt natürlich sehr, sehr schräge, statistische Interpretation, was heißt das? Aber im Endeffekt, ich versuche es mit einer Analogie aus dem Alltag jetzt als Beispiel zu nehmen. Wenn Sie sich jetzt einen Rauchmelder kaufen wollen, ja, oder ein Warnmeldgerät für Rauch, ja, dann hätten Sie bestenfalls gern ein Gerät, das nur dann ausschlägt, wenn er Feuer ist und halt vielleicht nicht zu sensibel eingestellt ist, dass nicht einfach spontan mal so losgeht, dass man nicht ständig rauslaufen muss eben. Aber man hätte natürlich auch gern die Sicherheit, dass wenn irgendwo ein Feuer ist, dass er wirklich auch ausschlägt. Ja. Das heißt, dieses Rauchmeldgerät, das kann sowohl falsche Alarme ausgeben, aber auch unterbliebene Alarme. Ja. Und ja, was hat das jetzt mit Medizin zu tun? Mhm. Dieser Alarm, der eben falsch positiv oder falsch negativ zum Beispiel ist, und es ist vielleicht einem nicht ganz immer so bewusst, aber genauso ist es in der medizinischen Diagnostik auch. Wenn wir eine Diagnose bekommen, sprich, Sie sind krank oder Sie sind gesund, ja, dann läuft im Hintergrund eben diese Statistik, ja, die einem vielleicht auch sagen kann, ist es jetzt ein falsch positives Ergebnis oder falsch negatives Ergebnis, je nachdem. Also spätestens seit den Corona-Tests hat man sich, glaube ich, ein bisschen so damit auseinandergesetzt, ja, ist das jetzt wirklich richtig positiv, das habe ich jetzt Covid oder nicht, ja. Also das hat es damit auf sich, ja.
Mhm. Also genau. Das waren diese Schnelltests, diese Nasenbohrer-Tests, wo man dann, oh, ich habe da irgendwie das Strichel, das ich nicht haben wollte auf dem Test.
Ja.
Und dann hat eben der zweite Test aber gegeben, na, ist eh okay. Okay,
ja.
Das heißt, man beschäftigt sich eigentlich ein bisschen mit den Dingen, wo es noch nicht optimal läuft, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt, um präziser zu werden.
Genau, also diese Tests werden ja normalerweise so ein fertig validierter Test, das dauert ja lange, bis der wirklich durch ist. Ja. Aber prinzipiell hätte man ja gerne einen Test, der gut funktioniert. Also ich hätte ja auch gern, wenn ich mir einen Rauchmelder bei Temu kaufe, dann kann ich davon ausgehen, dass er ständig falsche Alarme ausgibt. Ja. Und ich hätte ja auch gern schließlich eine medizinische Methode, mit der ich diagnostiziert werde, die jetzt, salopp gesagt, nicht bei Temu gekauft wurde, sondern halt wirklich voll validiert ist und zu 100% auch wirklich das Richtige mir ausgibt. Also in Form Diagnosen, genau. Ja.
Also und nicht der chinesische Versandhändler, super billig, sondern ein Qualitätsprodukt.
Kein Qualitätsprodukt. Das erwarten wir uns als Patienten natürlich, wenn wir wenn wir eine Erkrankung eben haben. Ja. Und genau bei diesem Feuermelder habe ich ja die Möglichkeit, quasi diese Sensitivitätsschraube sozusagen zu drehen. Ja. Und tatsächlich gibt es in der Medizin eben diese Begriffe, die heißt eben diagnostische Sensitivität, das heißt wirklich auch Sensitivität, und die diagnostische Spezifität. Und aus meiner Sicht ist es ein Konzept, das wirklich grundlegend fürs Verständnis einer Diagnose in der Medizin sein sollte und allein sich auch ein bisschen damit beschäftigen sollten, wenn man eben zum Arzt oder zur Ärztin geht und eben über Diagnosen spricht.
Ja, dann tauchen wir da ein bisschen ein, diese Begriffe. Bitte einmal erklären.
Also grundsätzlich, wir haben jetzt Beispiele mit dem Covid-Test gebracht, aber im Endeffekt kann man das auf alle medizinischen Methoden jetzt irgendwie ummünzen, ja, wo es um Entscheidungen geht, krank oder gesund. Denn das ist das, was mich letztlich als Patientin jetzt irgendwie auch interessiert. Und jetzt, ob ich jetzt einen Schwangerschaftstest, Schnelltest nehme oder einen Covid-Test oder ob es um eine radiologische Untersuchung geht, wo ein auffälliger Fleck in der Lunge ist oder sowas. Das heißt, das Prinzip gilt hier für all diese Methoden. Das heißt, alle Methoden können auch falsche Ergebnisse liefern in einer Form. Die Frage ist letztendlich, was ist die Konsequenz aus einem positiven Ergebnis, das womöglich auch falsch ist? Wenn man sich jetzt keine Ahnung, denkt, gut, ich habe einen positiven Covid-Test, obwohl ich gar nicht krank bin, dann ist die Konsequenz, dass ich halt ein, zwei Tage oder mehr zu Hause Xbox zocke, bis mir die Augen ausfallen. Aber dann hat das vielleicht höchstens wirtschaftliche Folgen. Aber im Endeffekt ist noch nichts Schlimmeres passiert. Wenn man jetzt an schwerwiegende Diagnosen denkt, jetzt, keine Ahnung, Diagnose Brustkrebs beispielsweise, ja, naja, wenn das wirklich falsch positive Diagnose ist, dann könnte die Konsequenz mitunter sein, dass die Brust unnötigerweise entfernt wird, und das will ja nun niemand. Ne? Und die Frage ist natürlich, wie man sich stellen muss, ist hier, wie oft passieren denn solche Fehldiagnosen? Ja?
Genau, das denke ich die ganze Zeit. Das ist ein Problemfeld, mit dem ich mich noch nicht so beschäftigt habe. Und seit wir jetzt sprechen, denke ich mir so, um Gottes Willen, kann ich mir noch sicher sein, wenn ich zum Arzt gehe?
Und genau das möchte ich, glaube ich, ein bisschen entkräftigen. Also es ist jetzt nicht ganz so schlimm, zumal die Methoden, wenn ich sage von einer validierten medizinischen Methode, es ist bekannt, was die Fehlerquote ist sozusagen. Ja. Das heißt, man kennt diese Kennwerte wie diese diagnostische Sensitivität und Spezifität, und Ziel ist es in der Medizin, eine Methode mehr zu entwickeln, die keine Temo-Methode ist. Und das heißt, sie sollen sozusagen zu 100% richtig sein, bestenfalls. Ja. Und die Methoden, die etablierten Methoden sind üblicherweise auch so. Und es ist ja auch nicht so, dass man nach einer Diagnose, glaube ich, sofort irgendwelche Interventionen macht. Man holt sich ja zweite Meinung, wiederholt nochmal und solche Sachen. Also es kommt ja auch noch hinzu hier. Ja. Vielleicht kann ich das in einem Beispiel ein bisschen veranschaulichen, wie sowas in etwa ein bisschen so aufgebaut wird. Mhm. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wie so eine medizinische Methode sozusagen etabliert wird, ja. Die ganze Thematik ist jetzt keine Rocket Science per se. Die Rocket Science ist tatsächlich ein bisschen wie die Methode selbst, die Statistik davor sozusagen. Sie hatten ja mal einen Podcast, glaube ich, davor, wo es um statistische Modelle ein bisschen gegangen ist, soweit ich mich erinnere.
Mhm, mit der Schapacher-Tilp.
Genau, ja, das war ganz interessant, wenn man das auch angehört. Das ist dann wirklich hier die Rocket Science, welche Modelle hier angewandt werden und hin und her, da kommen wir vielleicht ein bisschen später dazu. Letztendlich für die Patienten und Patientinnen ist dann die Entscheidung wichtig, naja gut, ich habe ein Ergebnis, wie wahrscheinlich ist, dass ich die Erkrankung habe oder nicht. Aber wir kommen nochmal ganz kurz zurück. Ich werde jetzt nicht über diese medizinischen Modellierungen, die statistischen Modellierungen hier reden, aber nur ganz ein simples Beispiel, wenn wir uns, wie sowas zustande kommt. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wir haben jetzt 100 freiwillige Menschen, die an einer Studie teilnehmen. Von denen hat die Hälfte eine Erkrankung, also 50 sind krank und 50 sind gesund. Wir sind jetzt Forscher, Forscherinnen und haben die Hypothese, wie dieser eine Biomarker, dieser Marker im Blut, den wir messen können, der ist ausschlaggebend für die Erkrankung X. Ja? Je höher die Konzentration von diesem Biomarker, desto sagen wir, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Erkrankung auch wirklich auftritt. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, ab welcher Konzentration sagen wir den Patienten, sie haben die Erkrankung. Ja? Wir teilen die quasi auf, damit es ein bisschen wissenschaftlicher klingt, auch in der Hoffnung, dass jetzt nicht plötzlich alle offline gehen, reden wir ein bisschen von Wahrscheinlichkeiten. Wir teilen die 100 Leute jetzt in zwei Gruppen auf. Wir sagen, 50 von diesen 100 sind zu 100% krank und 50 sind zu 0% krank, weil Wahrscheinlichkeiten gehen halt von 0 bis 100, deswegen sagen wir halt krank oder nicht krank. Und jetzt kommen eben diese ganzen fancy Modelle dazu. Ja, da gibt es eine Hülle und Fülle, also von simplen logistischen Regressionen bis hin zu den fancy Modellen mit neuronalen Netzen etc. etc. Und da kann ich jetzt alle möglichen austesten. Manche sind gut geeignet, um zu unterscheiden, ob man gesund oder krank ist in diesem Fall. Manche sind weniger gut dafür geeignet. Und letztendlich gilt aber Folgendes für alle Modelle, die ich in der Statistik so anwende, und es kommt dann ein sehr berühmtes Zitat von George Box, das ich gern habe, ist: All models are wrong, but some are useful. Mhm. Das heißt, jedes Modell hat halt irgendwie, ist ein bisschen fehlerbehaftet, ja. Und das Ziel ist natürlich, die Rocket Science ist hier das beste Modell rauszusuchen, das mir zu 100% richtig, positiv und richtig negativ sozusagen etwas rausfindet. Wie überprüfe ich das Ganze, ob das Modell jetzt wirklich gut ist oder nicht? Jetzt habe ich mich für eins entschieden sozusagen. Und jetzt kann ich hergehen und ich probiere dieses Modell, wo ich der Meinung bin, dass es gut ist. Und ich teste jetzt, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie ich das testen kann. Pragmatisch wäre es jetzt, dass ich einfach diese 100 Leute hernehme und auch noch einmal hernehme und mein Modell auf diesen 100 Leuten überprüfe. Sprich, ich weiß ja im Hintergrund immer, wer krank und gesund ist von diesen Leuten. Was sagt mir das Modell jetzt? Dann vergleiche ich quasi, von diesen 50 Leuten sagt das Modell auch wirklich, sind die gesund und die anderen sind krank. Und dann bekomme ich eben diese Kennwerte. Ich bekomme halt quasi für jede Person einen Wahrscheinlichkeitswert. Und wenn ich jetzt sage, meine Entscheidungsgrenze liegt bei 50%, wenn jetzt eine Person einen Wert von 20% bekommt, dann ist sie näher bei 0%, sprich, sie sind eher nicht krank. Wenn der Wert über 50% ist, sagen wir mal, ein Wert von 0,8, also 80%, dann ist die Person eher in der Gruppe, sie sind krank.
Ah, die Ergebnisse der Modelle sind dann zum Beispiel so solche Wahrscheinlichkeiten.
Genau, das heißt, ich kriege dann Werte. Also ich kriege dann Werte zwischen 0 und 100 eben, deswegen die Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt kann es aber natürlich sein, wenn man sich denkt, dieser Biomarker, der wird ja von Mensch zu Mensch, wir sind ja grundsätzlich sehr komplexe Systeme, ja. Jetzt kann sein, dass ich eine sehr hohe Konzentration von diesem Biomarker in mir trage, aber die Erkrankung gar nicht habe, aus verschiedensten Gründen. Eine andere Person hat einen etwas niedrigeren Wert von diesem Biomarker und hat die Erkrankung schon. Und damit haben dann die Modelle zu kämpfen. Daher kommen dann diese Fehler, die dir passieren können. Das Modell sagt dann quasi einem, du hast die Erkrankung, weil du eben in diesen Bereich der Wahrscheinlichkeit reinfallst, aber in Wirklichkeit hat er das nicht. Und so kommt es dann quasi zu dieser Reduktion, dieser Genauigkeit. Und daraus errechnen sich dann diese Werte, diese diagnostischen Sensitivität und Spezifität. Mhm. Ja, und das ist im Prinzip auch sowas wie ein Benchmark für die Modellierer, für die Statistikerinnen, wo sie sich dann betteln können. Schaut, mein Modell hat viel bessere Accuracy oder viel bessere Genauigkeit im Endeffekt als dein Modell. Und letztendlich kommt dann das auf den Markt, was sozusagen am besten funktioniert sozusagen, ja.
Alles klar. Ist ein bisschen komplex, aber aus meiner Sicht nachvollziehbar. Aber jetzt, wo wir diesen Floh im Ohr haben, dass nicht alle Diagnosen richtig sein müssen, was heißt das für mich als Patientin oder als Patient? Wie gehe ich mit diesem Aspekt um?
Wie Sie richtig gesagt haben, für die Patienten ist das wahrscheinlich jetzt relativ wurscht. Also das ist jetzt gut für die Statistikerinnen, die das als Benchmark hier verwenden, um zu schauen, welches Modell ist am geeignetsten für diese Situation. Aber im Endeffekt, die Patienten, die interessieren sich jetzt wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt wirklich diese Erkrankung habe. Ja? Und da gibt es jetzt noch einen Kennwert, das heißt im Endeffekt haben wir jetzt drei Wörter kennengelernt, die Sensitivität, die Spezifität, die ja für die Statistiker irgendwie so ganz wichtig sind. Und dann gibt es noch etwas, was nennt sich PPV. Das ist der positive, prädiktive Vorhersagewert. Und da gibt es auch den NPV, den negativen Vorhersagewert, also Positive Predictive Value auf Englisch sozusagen. Ja. Und das ist das im Prinzip, was die Patientinnen in Wirklichkeit vielleicht wahrscheinlich eher interessiert. Das heißt, diese berücksichtigt nämlich noch etwas Wichtiges, nämlich die Prävalenz einer Erkrankung.
Was heißt Prävalenz?
Prävalenz heißt, wie oft kommt die Erkrankung in einer Bevölkerungsgruppe vor.
Mhm, okay.
Ja? Wenn ich jetzt also die Kennwerte der Sensitivität und der Spezifität weiß, und die weiß ich ja üblicherweise, weil die Methoden ja validiert sind, das sind Werte, die auch ständig auch wieder aktualisiert werden, hin und her, die werden auch immer besser, und auch noch weiß, wie häufig die Erkrankung vorkommt in der Bevölkerungsgruppe, in der ich mich vielleicht auch irgendwie die Äquivalent zu meiner Person ist, die auch zu mir passt sozusagen, wie oft kommt sie da vor, dann kann ich mir ausrechnen, wenn ich ein positives Ergebnis habe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Erkrankung habe. Ja? Also ich möchte jetzt nur dazu sagen, das ist ein Wahrscheinlichkeitswert, beruht auf diesen Kennwerten und der lässt sich einfach mathematisch ausrechnen. Und bevor wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Gesundheitssystem hier komplett ins Wanken bringen, weil jetzt jeder wegen einem Schnupfen hingeht und sagt, ja, aber was ist mein PPV für das, der mein Gott, also das wird wahrscheinlich eher anwenden, wenn es um gravierende Diagnosen geht, ja, wo man halt einfach nochmal drüber nachdenkt, ja gut, was ist jetzt mein nächster Schritt, wie sicher ist denn wirklich dieses Ergebnis, ja, was sagen denn die Daten dazu, ja. Also wenn ich einen Schnupfen habe und zur Ärztin gehe und zum Arzt und dann habe ich halt einen Schnupfen, okay, da brauche ich die Ärzte, damit sie nicht quengeln und nerven. Außer es ist ein Männerschnupfen.
Dann muss man, ja.
Da ist man den Tod geweiht. Aber im Endeffekt, muss man natürlich schon ein bisschen abwägen, wie wichtig ist diese Diskussion jetzt mit den Ärzten. Ja. Aber es ist trotzdem interessant, glaube ich, zu wissen.
Und die Ärzte wissen diesen PPV oder steht der auf dem Bericht, den sie kriegen vom Labor?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist gar nicht so leicht. Also die Sensitivität und Spezifität sollte eigentlich bekannt sein. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Ärzte das nicht immer wissen. Die BMAs wissen das vielleicht auch, weil sie ja mit den Techniken auch arbeiten. Beziehungsweise wissen die Ärzte und Ärztinnen, wo sie zumindest das recherchieren können. Also falls es wen wirklich interessiert. Aber man kann theoretisch auch selbst, wenn man weiß, mit welcher Methode das analysiert wurde, ja, wenn man die Methode kennt, kann man das auch machen. Und ich habe zum Beispiel auch hier kurz vorher noch so einen Ausdruck eines Beipackzettels, eines Covid-Tests mitgebracht. Mhm. Und manche haben das, die Guten haben das, die zertifiziert sind. Die haben auch hinten, wenn man sich das ein bisschen anschaut, also neben den Bildern, wie man sich das in die Nase steckt, auf der Rückseite meistens, sind dann die Details zu der Methode. Da stehen dann so Begriffe eben drin wie Sensitivität, Spezifität und solche Sachen. Daher kommen die. Daher kann man zum Beispiel diese Tests rausfinden. Wenn man dann auch noch weiß, wie oft kommt die Erkrankung gerade irgendwie vor, dann kann man jetzt das hergehen und das entweder mit den Ärzten irgendwie besprechen. Ich würde ja grundsätzlich nie, ich würde nie sagen, das macht das irgendwie auf Alleingang und entscheidet es auf Alleingang. Das sollte natürlich immer bitte mit Ärztinnen und Ärzten rückgesprochen werden, was hier die Konsequenz ist und so weiter. Aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann ist es vielleicht auch, gibt auch ein bisschen mehr ein Sicherheitsgefühl, worum es eigentlich auch geht, ja. Das ist tatsächlich aber nicht ganz so leicht, immer herauszufinden, was die Prävalenz einer Erkrankung ist. Das kann von Literatur zu Literatur immer verschieden sein. Da vielleicht auch ein bisschen mit den Ärzten und Ärztinnen quatschen, in welche Richtung es da geht. Und da kann man das ein bisschen besser absichern, auf jeden Fall auch. Ja.
Bei den statistischen Werten, die wir gehabt haben, die Spezifität und Sensitivität,
ja,
da kann ich davon ausgehen, dass die bei den meisten Tests wahrscheinlich sehr, sehr hoch sind, oder?
Man kann davon ausgehen, dass sie sehr, sehr hoch sind. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht genau, ich mache den Namen gar nicht nennen, aber ich habe hier zum Beispiel eine Sensitivität von 93,5% und eine Spezifität von 99,3%. Das ist schon ganz gut, wenn man ganz zurück an Covid, zum Beispiel, ich nehme Covid gerne als Beispiel, weil das halt irgendwie so überall präsent war, dann waren die Werte ein bisschen niedriger, man hat mehr Daten gebraucht, das ist immer besser geworden mit der Zeit, mittlerweile sind wir im Bereich von fast 100% sozusagen. Ja. Also eine Methode, die irgendwas unter 80% hat, ist natürlich hier nicht geeignet.
Okay, was ich mitnehme, ist, wenn es um gravierende Diagnosen geht, dann nochmal genau hinschauen und nochmal genau sich auch die Hintergründe der Techniken, der Analysetechniken erklären lassen. Das Ganze nicht zu Hause mit Dr. Google, sondern am besten gemeinsam mit einem Arzt oder einer Ärztin.
Ganz genau. Es ist unbedingt wichtig, weil die Ärzte und Ärztinnen sind nach wie vor hier die Experten dazu und in der Regel kennen sie die Methoden, die im Hintergrund passieren. Und wenn es irgendwelche seltenen Erkrankungen, sage ich mal, sind, dann wahrscheinlich kennen sie auch die Literatur dazu und solche Werte kann man dann wahrscheinlich auch mit Hilfe von ihnen auch rausfinden. Aber wie gesagt, das ist ja, man hat dann letztendlich dann einen Wahrscheinlichkeitswert, aber in der Regel kommt es ja nach zu einer zweiten Meinung oder einer dritten Meinung oder andere Methoden werden angewandt. Das heißt, man kann hier auch auf anderen Wegen ein Backup sich holen. Aber es ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man weiß, gut, ich habe jetzt einen positiven HIV-Test bekommen und ich kann mir relativ einfach mit diesen drei Kennwerten zumindest mal schnell für mich schauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt wirklich HIV ist, ja, so das Beispiel. Und das Witzige ist, und ich habe es auch kurz vor dem Podcast eben ausprobiert, vielleicht habe ich gerade Glück gehabt, ich garantiere nicht, dass es immer so funktioniert, aber ich habe es mit ChatGPT gerade probiert. Ich habe ihnen die drei Werte gegeben, also die Sensitivität, die Spezifität eines Tests und die Prävalenz. Der hat mir das aufgeschlüsselt und zum Schluss ist tatsächlich ziemlich ähnliches Ergebnis rausgekommen, wie ich es gerechnet habe.
Was fragt man da ChatGPT? Also was gibt man ein?
Also man kann direkt zum Beispiel fragen, bitte rechne mir den PPV aus. Das ist die Sensitivität, das ist die Spezifität, das ist die Prävalenz der Erkrankung. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich krank bin, wenn ich ein positives Ergebnis habe? Man kann das auch andersrum fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich gesund bin, welche negative Ergebnisse habe, eben die NPV. Aber in der Regel funktioniert das. Falls man ChatGPT grundsätzlich so nicht vertraut, was medizinische Sachen angeht, würde ich vielleicht auch eher vorschlagen, es gibt so eigene Rechner dazu. Das Ganze, womit das berechnet wird, heißt, ist der Satz des Bias. Das ist die Statistik dahinter. Also es gibt auch Online-Tool, wo man das einfach so eingeben kann und dann sind wir zumindest sicher, wenn man weiß, wie man die anwendet, was da hinten rauskommt. Aber für den ersten Shot, warum nicht einfach mal so probieren und dann, wie gesagt, Rücksprache halten mit den Experten, Expertinnen.
Unabhängig davon, wie man jetzt wahrscheinlich eben KI und so gegenübersteht, ist es wahrscheinlich ein gutes, einfach Diagnosen, vor allem bei gravierenden, nicht nur hinzunehmen, sondern zumindest einmal wach zu sein, aufmerksam zu sein und zu schauen, okay, was steckt dahinter, ganz um genau. Selber ein bisschen mehr auch Wissen aufzubauen und das aber mit den Expertinnen und Experten abzuklären.
Ganz genau.
Ich nehme an, dass diese großen Sprünge in diesem Feld, wenn es um Sensitivität und Spezifität, das ist ein Wort, Spezifität, ja. Na Wahnsinn. Also wenn es um diese beiden Werte geht, ja. Dann wird irgendwann bei vielen Tests der Plafond auch erreicht sein, weil es nicht mehr viel genauer gehen wird, oder?
Naja, 100% ist quasi das Ziel. Dann habe ich quasi, dann das wird man sehr selten erreichen, ja. Und ich habe jetzt ein einfaches Beispiel genommen mit einem Biomarker, ja. In der Regel kann man auch mehrere Faktoren, Variablen mit einbeziehen ins Modell. Dann wird es natürlich komplexer. Und je komplexer es wird, desto fehleranfälliger sind diese Sachen. Aber wie gesagt, die gängigen Methoden für die Interpretation von den klassischen Erkrankungen so im Alltag, ja, die sind schon sehr gut. Also wenn ich mir jetzt, wie gesagt, anschaue, diese Covid-Tests sind Schnelltests, ja, das ist ja einfach nur, ist ja kein PCR jetzt, denn PCR ist ja nochmal genauer, aber die Schnelltests kommen da schon eben hin auf die Sensitivität von teilweise 98% und Spezifität auch in etwa ein bisschen diese Richtung.
Dann zoomen wir ein bisschen raus, gehen wir nochmal zum Berufsalltag einer biomedizinischen Analytikerin oder eines Analytikers. Nochmal in die Tiefe gefragt, was ist denn so faszinierend dran an dieser Arbeit?
Wie gesagt, ich finde es faszinierend, dass es so facettenreich ist. Also wenn ich mich jetzt grundsätzlich für Medizin interessiere und vor allem auch in die Analytik dahinter, ja, also wie kommst du quasi zu den Ergebnissen? Und da gibt es halt einfach teilweise wirklich oft, denke ich mir, wie kreativ waren die Leute, die das quasi entwickelt haben, diese Analysemethode. Also da gibt es ja mittlerweile wirklich High-End-Geräte, die und man kann es auch wirklich einfach nur die Probe reinstellen und das analysieren und das belassen, aber ich finde es auch immer interessant, wie sowas wirklich funktioniert und den Hintergrund dahinter. Das interessiert mich jetzt persönlich sehr, sehr, sehr stark. Ja. Grundsätzlich ist es auch, weil eben diese verschiedensten Gebiete in der Medizin ja mal es gibt, wenn ich mich jetzt weniger für Hämatologie interessiere, dann habe ich vielleicht meinen Fokus irgendwo auf einem anderen Gebiet, wie eben der Zytologie oder der Histologie. Das heißt, ich kann mich da wirklich gut für ein Feld entscheiden. Ich muss mich nicht irgendwie auf ein Feld fokussieren und das war's dann mein ganzes Leben lang. Ich kann auch irgendwann einmal sagen, ja, mich interessiert, ich würde gerne mal das andere anschauen. Das heißt, man kann wirklich sein ganzes Leben lang durch das BMA sich fortlaufend weiterbilden und oder zu etwas anderem quasi hinentwickeln. Ja.
Sie haben gerade gesagt, boah, die waren kreativ bei der Entwicklung dieses Modells. Jetzt würde man Kreativität und Statistik nicht auf den ersten Blick zusammentun. Warum braucht es diese Eigenschaft, kreativ zu sein?
Also in Kreativität habe ich jetzt tatsächlich hinsichtlich der technischen Aspekte der Analysengeräte jetzt gedacht, wie man sich denkt, wie so ein Metaboliten im Blut rein raus zu isolieren und nur diesen zu betrachten, ist ja gar nicht so trivial. Da kann man halt, gibt es verschiedenste Wege mittlerweile, die verschiedenste Technologien, die sich am Markt etabliert haben. Es gehen hin und wieder, poppen da irgendwelche anderen Techniken auf, die versuchen es, dann sind sie irgendwie nicht so gut und dann kommen wieder andere daher, die versuchen es von einer komplett anderen Seite. Und das finde ich prinzipiell faszinierend, also den technischen Aspekt und die Kreativität, wie man dann versucht, das quasi rauszufinden. Die Kreativität und der Statistik, die möchte man natürlich auch nicht außen vor lassen. Sprich, ich habe ja einen Haufen Modelle zur Verfügung und ich kann sie alle durchtesten, blind. Bestenfalls sollte ich mich auskennen, was ich da mache. Aber das können Ihnen sicher die Statistikerinnen besser erklären als wie ich.
Aber das heißt, ich brauche, wenn ich in dieses Berufsfeld gehen möchte, Freude an Problemlösung.
Geräte, man kennt es aus dem privaten Alltag, die gehen kaputt. Und so ist es auch mit Geräten. Auch hier, man muss ein bisschen ein Verständnis für Technik mitbringen. Man arbeitet doch natürlich auch mit Geräten. Das muss einem auf jeden Fall liegen ein bisschen, ja.
Was brauchst du noch für Eigenschaften, um richtig zu sein in diesem Berufsfeld?
Man muss ja genau sein. Also natürlich, wie gesagt, wenn der Arzt und die Ärzte ihren Befund in der Hand halten, die müssen sich darauf verlassen können, dass die Ergebnisse richtig sind. Dazu muss man wirklich genau sein, gut dokumentieren können, ordentlich sein. Und schließlich hängt letztendlich immer der Patient und die Patientin am Ende der ganzen Analysen. Und das darf man quasi nie vergessen. Und jeglicher Fehler, der am Anfang irgendwie passiert, durch die Analyse, kann sich dann eben unter Umständen gravierend auch auswirken auf die Patientinnen. Und das ist eben deswegen wichtig, dass man sehr genau ist hier.
Wenn wir an Ihr Institut schauen, an der FH Joanneum, da gibt es auch einige Forschungsthemen, einige Projekte. Gibt es welche, die aus Ihrer Sicht besonders herausstechen?
Wir haben zurzeit interessante Forschungsprojekte laufen tatsächlich. Wir haben ein Projekt, das sich mit Schichtarbeitern beschäftigt. Und zwar, wie die Auswirkung auf ihr Metabolismus sozusagen ist, wie die Auswirkung der Schichtarbeit ist auf den Metabolismus.
Was heißt Metabolismus?
Also auf den Stoffwechsel, da werden verschiedenste Aspekte einfach betrachtet bei den Menschen. Man weiß ja, oder man geht mal, glaube ich, ziemlich davon aus, dass Schichtarbeit nicht unanstrengend ist, dass der Biorhythmus da quasi komplett durcheinander gebracht wird. Und da schaut man sich, legt man wirklich einen Fokus drauf, das Ganze valide über eben Messungen von verschiedensten Substanzen aus dem Blut quasi jetzt heraus, unter anderem auch wirklich mehr Information zu gewinnen. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Ein anderes Projekt haben wir auch noch, das zurzeit läuft. Da geht es um das Chronic Fatigue Syndrome, dieses chronische Ermüdungssyndrom, das sehr viele auch Post-Covid irgendwie erfahren haben. Dieses Syndrom, dass man komplett erschöpft ist, nach dem Treppensteigen, dass man gleich wieder sofort wieder schlafen muss für 3 Stunden, wenn man sich 1 Stunde bewegt hat oder sowas. Das läuft auch zur Zeit zum Beispiel. Das ist sehr interessant.
Wer sich zu dem Thema interessiert, dazu gibt es auch eine sehr, sehr spannende Neugier-Folge. Die verlinkt man euch gerne in den Shownotes. Also wer nachher weiterhören möchte, der ist bei dieser Folge richtig. Zurück zur biomedizinischen Analytik. Gibt es Ratschläge für Menschen, die sagen, ich glaube, ich will in dieses Berufsfeld starten.
Mein Ratschlag ist, grundsätzlich schauen Sie auf unsere Homepage. Da sind sehr viele Informationen drinnen und Open House Day ist jetzt leider schon vorbei, aber das nächste Jahr kommt ja dann wieder und unbedingt vorbeikommen mit internen Lehrenden wie mir oder auch Studierenden quatschen und einfach mal wirklich ausfragen, wie das Studium so ist. Wir machen auch dann Laborführungen, also wir zeigen unsere Laborausstattung her, sind wir ganz stolz darauf, weil wir relativ gutes Equipment haben und schöne Laborräumlichkeiten auch. Also es sind sehr viele Vorteile, was das Studieren für Biomedizinstudierende auf der FH angeht. Und wenn man sich selbst davon überzeugen möchte, einfach mal eine dieser Dates hier sich irgendwie im Kalender eintragen und vorbeikommen.
Wenn wir abschließend noch einen Schritt nach vor machen oder noch einen Schritt zurück eigentlich, je nachdem von welcher Richtung man betrachtet, was war bei Ihnen dieser Moment, wo Sie gesagt haben, aha, das Berufsfeld, das ist es ja, weil das ist kein so ein Berufsfeld, wo man auf den ersten Blick gleich sagt, ja, da wird es mich hinverschlagen.
Tatsächlich habe ich auch nichts gewusst von BMHs. Also ich habe auch auf der KFU Biologie angefangen.
Das ist die Karl-Franzens-Universität.
Also Karl-Franzens-Universität, genau. Ich habe dort angefangen auch und bin dann aber irgendwie mitten im Studium, im Biologiestudium, also recht am Anfang eigentlich, draufgekommen, da gibt es ja auch sowas. Und dann erst einmal nachfragen, was sind BMAs? Wie gesagt, die Berufsgruppe ist, nicht jeder kennt sie. Früher hat man medizintechnische Assistenz oder Fachkräfte irgendwie dazu gesagt. Man kennt es vielleicht eher so, MTA oder MTF. Jetzt heißen sie halt BMAs. Und dann habe ich einfach ein bisschen nachrecherchiert und gedacht, Moment, irgendwie interessiert mich das einfach echt viel mehr und ich habe damals sogar noch angefangen, als das erste Jahr, als der erste Jahrgang auf der FH stattgefunden hat, damals, davor war es ja noch am Klinikum sozusagen und das war auf jeden Fall dann die richtige Entscheidung. Das hat mich sehr interessiert.
Eine entscheidende Frage, die wir uns in diesem Podcast abschließend immer stellen, ist, welchen Wert diese Forschung in diesem Fachbereich für unsere Gesellschaft hat und das ermitteln wir in der letzten Kategorie.
Neugier, schlauer werden durch Wissenschaft. Und wozu das alles?
Forschung in der biomedizinischen Analytik braucht es, weil es auf keinen Fall ein statisches Gebiet ist. Es ist sehr dynamisch, es muss ständig weiterentwickelt werden und an die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst werden. Wir wollen immer genauere Ergebnisse haben und bessere Ergebnisse, um die Patientensicherheit immer besser zu gewährleisten einfach.
Wunderbar, und damit sind wir in der Zielgerade der heutigen Folge. Vielen Dank für all die Infos und vielen Dank fürs Kommen, Dalibor Jeremic.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Danke euch und für alle, die weiterhören möchten, haben wir schon einige Empfehlungen im Laufe der Folge gegeben, aber mehr ist mehr, eine hätten wir noch oben drauf, und zwar den Podcast Lebensgeschichten und Studiensachen der FH Joanneum, wo wir Absolventinnen und Absolventen befragen, was sie mit ihrem Wissen aus dem Studium gemacht haben. Wenn Sie sich für eben diese Themen interessieren, dann lege ich Ihnen die Folge mit Katharina Feiertag sehr ans Herz. Das ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Quick Ticket, einem Startup, das digitale Warteschlangenlösungen für Arztpraxen entwickelt hat. Sehr, sehr spannend. Gerne auch dort reinhören. Und damit bis zum nächsten Mal. Werden Sie schlauer und bleiben Sie neugierig. Ciao.
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.